Talk mit Thees.
Ich bin tatsächlich immer noch leicht nervös und schicke immer so ein Stoßgebet irgendwo ins Universum, dass alles einfach gut geht, dass mein Körper hält, dass meine Psyche das mitmacht. Wenn ich nicht mindestens 10 Stunden geschlafen habe, habe ich Probleme, Christian zu singen. Und da ging es nur darum, zu beweisen, ich bin ein guter Arbeiter, ich spiele auch mit Lungenentzündung, ich spiele mit einer Lebensmittelvergiftung. No matter what, ich stehe da, ich stand mit Pampers auf der Bühne, die habe ich sogar vollgeschissen während der Vorstellung. Ich habe mich selbst erniedrigt, nur damit niemand sagen kann, also, der hat es nicht verdient. Ich war mir sicher, ich werde ohnmächtig. Ich hatte plötzlich, also meine Brust fing an zu brennen, meine Arme haben gebrannt, mein Hemd war nass. Und ich dachte, mir gehen jetzt die Lichter aus, aber die gingen nicht aus und das ist immer so. Ich sag auch mal zu meinem Partner, ich wünschte, du könntest für 5 Sekunden in meinen Körper springen, um nur zu wissen, ob ich eine Pussy bin.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche immer besonders gerne mit Menschen, die ihren Traum leben und dafür auch Opfer bringen. Heute ist mein Gast Ricardo Greco. Er ist Musicalsänger, er singt aktuell die Hauptrolle in Köln in Moulin Rouge. Und ihr werdet hören, dass das, was so mühelos, so unterhaltend daherkommt, oft ein absoluter Kraftakt ist und mehr als einfach nur harte Arbeit. Das klingt für viele erst einmal übertrieben, aber Psyche und Körper müssen die eines Leistungssportlers sein. Nur bei denen, da wissen wir es. Ich habe einen Geschmack davon bekommen, was für ein Knochenjob das sein kann, nachdem unser Treffen mehrfach abgesagt werden musste. Aber dann hat es ja geklappt. Und ich hatte mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil Ricardo, wer ihn schon mal gesehen hat, der weiß, dass so freundlich, so warmherzig, so humorvoll daherkommt, obwohl der Job an ihm nagt und es ihm auch oft in letzter Zeit nicht gut ging. Ihr bekommt ein paar tolle Einblicke in das Leben eines Musicalsängers mit Hauptrolle dank seiner wunderbaren Offenheit. Das kann ich immer nur wiederholen. Ricardo, wenn du das hier nochmal hörst, danke dafür. Habt viel Spaß bei diesem Talk mit Thees.
Ein Podcast von SWR3.
Ricardo Greco.
Oh, wie schön.
Oder?
Oh, das hast du so richtig gut ausgesprochen, Christian.
Ja.
Darüber freue ich mich immer.
Ich habe nicht viel im Leben gelernt. Nur Italienisch.
Sehr gut.
Ein bisschen, aber ich kann es nicht mehr.
Nee, auch gut. Auch gut. Ich auch nicht so gut.
Ich kann es nur gut aussprechen.
Ja, das erfreut mein Herz schon.
Ricardo, der Hauptsänger aus Moulin Rouge in Köln im Musical Dome. Wir freuen uns über diese Produktion und das Leben.
Ja.
Uns ein bisschen zu unterhalten. Und wir haben gerade schon so gehört, ein kleines Quieken. Das kommt aus deiner Tasche. Ricardo, da hinten steht eine Tasche in der Ecke. Was ist denn in der Tasche drin?
In der Tasche, lieber Christian, ist mein kleiner Sohn mit 4 Beinen. Das ist der Gizmo. Ein kleiner Bolonka-Pomeranian-Mix. Und der ist heute hier zu Besuch und guckt Papa beim Arbeiten zu, während er ein Hasenohr schnabuliert.
Gizmo, wie bist du auf den Namen gekommen?
Wenn man mir auf Instagram folgt und ihn gesehen hat, dann glaube ich, dann denkt man sofort an die Gremlins. Und also Gizmo, das ist noch die süße Version von den Gremlins. Und wenn die nass werden, dann werden die ja zu den Gremlins. Aber so ist auch Gizmo. Wenn er nass wird, dann ist er nicht mehr so süß.
Und ich hatte wirklich nach einem Namen aus einem Musical gesucht. Und ich dachte, ist das ein Name aus Wicked zum Beispiel? Heißt da einer Gizmo? Ich finde, Wicked ist ein Gizmo-Musical. Aber es ist kein Musical-Figur.
Nee, es ist aus dem Film. Ist das nicht 80er Jahre, glaube ich?
Ja, habe ich aber nicht gesehen.
Nein, Gremlins. Du hast nicht die Gremlins gesehen? Oh, das ist Kult. Dreiteiliger, glaube ich. Dreiteiliger Film. Ja. So süß. Musst du gucken. Ist echt goldig.
Okay. Ja. Nee, also ist ja total schön, dass wir zusammengekommen sind. Freut es war eine schwere auch. Geburt.
Ja.
Seit Monaten geplant. Aber du, ja, schön, dass du mal gesund bist.
Ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Danke, Universum.
Es war wirklich was los. Es war ein Meniskusriss oder Bänderriss, ja. Was war das noch?
Also das fing ja alles an, dass meine Schilddrüsenunterfunktion, damit ging ja alles mal los. Und dann, hatte ich eine Darmentzündung, die wurde dann chronisch und jetzt dann kam der Meniskusriss, dann die Gallenblase entfernt, also es war einiges los.
Also unser erstes Gespräch ist aber nur wegen einer dieser Erkrankungen gescheitert. Dann kam Corona aber auch noch.
Ja,
und dann Corona hat Helene Fischer noch dazwischen gefunkt.
Da hat die Helene noch angerufen, ja.
Da hattet ihr dann Probe, aber jetzt sind wir da.
Jetzt sind wir endlich hier und jetzt ist es richtig gut.
Wie war die Vorstellung gestern Abend?
Ich habe die Vorstellung habe ich sehr genossen.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich genieße tatsächlich jede, selbst wenn es so Tage gibt. Ne? Also man glaubt es ja nicht, aber auch wir Darsteller haben die Tage, wo es sich anfühlt wie ein ganz normaler Bürojob, wo man denkt, ich habe keine Lust.
Ja, klar.
Und selbst dann, sobald ich vom Stage Management da stehe an der Seite und die sagen, go, dann irgendwie passiert irgendwas in mir und ich gehe da raus und ich sehe, dass Leute, wenn man am Anfang der Vorstellung läuft, ja über diesen Steg und darf mir alle so einmal angucken und den Raum und dann bin ich auch schon da und dann habe ich auch schon Bock. Und dann denke ich so, jetzt haue ich euch mal hier eine Story um die Ohren und das ist cool.
Wo startest du, bevor es wirklich losgeht? Wo genau bist du da?
Ich bin an der, warte jetzt, wenn man auf die Bühne schaut, rechts, da ist so ein Ausgang, der ist für das Publikum nicht begehbar. Und da warte ich dann mit einem Stage Manager vor der Tür direkt.
Auch heute noch nach der 740. Vorstellung. Nein, die wievielte Vorstellung? War das gestern Abend?
Das ist eine gute Frage.
Also ich wusste nicht, ob ihr hier Striche macht an der Wand.
Ach so, nee, das habe ich tatsächlich nie. Ich glaube, es steht auf unserer Besetzungsliste täglich, aber ich habe das nicht auf dem Schirm. Irgendwas über 500 auf jeden Fall.
Auch jetzt bei der etwas über 500. Vorstellung.
Ja.
Wie fühlst du dich in diesem Augenblick, diese 30 Sekunden, bevor es losgeht?
Ich bin tatsächlich immer noch leicht nervös und schicke immer so ein Stoßgebet irgendwo ins Universum, dass alles einfach gut geht, dass mein Körper hält, dass meine Psyche das mitmacht, dass meine Psyche versteht, das ist Christian und das bin nicht ich und jetzt gleich bin ich Christian, das ist seine Geschichte, das sind seine Emotionen und dann distanziere ich mich von meinem Kack, der mich so beschäftigt und dann geht's los und das ist immer irgendwie, das ist irgendwas Magisches, das man so als Darsteller erlebt, wenn man als Rolle die Bühne betritt.
Was du nicht alles in 30 Sekunden schaffst.
Dafür habe ich die Steuer seit 2018 nicht mehr gemacht. Also, oh. Nee, ich bin dabei. Liebes Finanzamt, also alles gut, ich bin dabei.
Geht das überhaupt noch? Steuer 2018 jetzt?
Ja, also die sind noch sehr nett zu mir. Okay. Dadurch, dass ich in Österreich gewohnt habe und das alles ein bisschen übergelappt hat, waren die so, ja, Herr Gregor, aber dann dieses Jahr, ne, dann wird Zeit.
Die wissen halt, dass du auch viel Stress hast.
Anscheinend. Und ich habe eine sehr liebe Beraterin. Frau Schulz, vielen Dank.
Moulin Rouge, viele kennen den Film von Baz Luhrmann, den du sicherlich auch gesehen hast. Wie oft hast du ihn gesehen?
Zweimal durfte ich ihn treffen. Zweimal,
das erste. Du hast Baz Luhrmann sogar getroffen.
Ja.
Also ich meinte sogar den Film jetzt nur.
Ach so, ja.
Du kommst gleich mit Baz Luhrmann.
Nein, tatsächlich. Wir haben Baz Luhrmann zusammen kennengelernt mit der Sophie damals während der Proben, also in der Endzeit.
Ja.
Vor der Premiere. Dann hieß es plötzlich, Corinna war so, übrigens, ihr trefft gleich Baz Luhrmann. Und wir konnten, davon gibt es auch ein Video auf meinem Instagram-Kanal. Und da habe ich natürlich geweint, weil das war natürlich, das kann man nicht fassen.
Ja.
Mein Lieblingsfilm von Baz Luhrmann ist aber tatsächlich...
Okay, lass mich raten. Romeo und Juliet.
Nein,
das ist nicht. Elvis?
Nein. Nee, ist noch älter.
Strictly Ballroom.
Yes.
Ja, ich bin ja auch so ein, ich finde ja Baz Luhrmann, der hat mich mit Romeo und Julia so begeistert, dass ich mir den Strictly angeguckt habe, was natürlich ein bisschen klassischer ist. Das ist nicht so ein Spektakel auf der Leinwand.
Nee.
Und dann kam Moulin Rouge und seitdem ist Baz Luhrmann einfach der Größte.
Ja.
Dann kam aber dieser Film, dieser Australien-Epos. Und der fand ich dann ein bisschen dröge irgendwie. Man war anderes von ihm geworden.
Jetzt muss ich dir sagen, den kenne ich nicht mal.
Australia heißt der einfach.
Ach, siehst
mit
du dann?
Mit Nicole Kidman und hier mit der andere, der Million Dollar, wie heißt er? Auch Musicalsänger.
Was?
Von Haus aus Musicalsänger.
Miss Hugh Jackman.
Ich glaube, die beiden sind es.
Ohne Miss, siehst du, der ging sogar mir vorbei. Also habe ich den echt. Aber sonst ja gut. Wenn du den dröge fandst, dann musst du den mir nicht reinziehen.
Auf jeden Fall Baz. Das ist irgendwie eine Hausnummer. Der ist einfach so irre.
Okay. Ich sag, der ist ein irrer Typ. Also ohne Mist. Also ne, ich hier, Pupsi Ricardo, so, hallo, ich komme aus dem Westerwald. Ja. Dann nimmt er mich im Arm und sagt so, und zu Sophie und mir war er so, oh, und euch auf die Leinwand zu kriegen. Und hat dann angefangen, den Kameramann die Kamera so abzunehmen und wollte unbedingt uns mal so festhalten. Das war magisch. Und dann so mit uns chillend auf dem Sofa einfach so ein bisschen was erzählt hat, wie das mit den Proben war, mit Nicole und wie auch über sie geredet hat, als wäre es so seine Ursel, ne? So, hey, das ist die Nicole und ich, ne? Wir haben da so einen Film gedreht. Es war so abgefahren. Also das war once in a lifetime experience.
Wo wart ihr da? Backstage?
Oder? Nee, da waren wir im Foyer in dieser Lounge im Musical Dome, die jetzt so schön auch ausgerichtet ist.
Ja.
Und dann hat er auch die Show gesehen und danach hatte ich ihn nicht mehr gesehen und dann hatte Corinna mir nur gesagt, oh, pass mal auf. Und dann hatte
also eine Pressefrau, ne, die Corinna, die ganze
ja, dann hat aber dann die so Presse weiter, dann
die auch mit uns hier sitzt auch.
Tatsächlich hat er dann ein Statement zu mir abgegeben, so Das pinne ich mir so übers Bett.
Aber das hätte er gemusst. Selbst wenn er dich richtig kacke gefunden hätte. Und hätte totale Nein. Fehlbesetzung. Selbst dann hätte Baz Luhrmann das genauso formuliert, Ricardo. Bild dir nichts darauf
Nein.
ein.
Nein. Nein, das war so schön. Das war so schön. Also ich nehme mir das zu Herzen, auch wenn das echt aus dem Arsch gezogen ist. Ich fand das so gut. Es war so schön. Also es war so schöne Worte. Und er hat tatsächlich auch, als er wiederkam, mich erkannt. Deswegen dachte ich so, ah gut, Moment. Der Mensch, der wusste schon, wer ich bin. Also ich habe mich schon gefreut, weil der kam nochmal zum CSD zurück. Und dann hat er mich echt, Ricardo.
Echt, der kam zum Christopher Street Day einfach nur so aus Spaß?
Ja, und auf dem Wagen und hat da einfach gefeiert.
Auf dem Wagen sogar. Oh, habt ihr von Moulin Rouge einen eigenen Wagen gehabt?
Mhm. Ja, und dann habe ich den abends noch getroffen. Er sagt, wie geht's dir? Und ich dann so, okay. Selbst wenn er gerade so tut, ich glaube dir.
Wir sind ja in Köln, mitten in Köln. Hast du Karneval mitgemacht eigentlich dieses Jahr?
Nein, aber ich hatte ein Kostüm. Welche? Ich hatte Fieber bekommen. Ich wäre Spider-Man gewesen, aber eine böse Version von Spider-Man. Also in so einem hautengen Spandex-Anzug. Jetzt im Nachhinein denke ich so, gut, dass ich krank gewesen bin. Es wäre nicht so hübsch gewesen, ehrlich gesagt. Ich war nicht im Fitnessstudio. Ich hätte dann wahrscheinlich irgendwie so mit so Polstern ausgestopft oder so. Ja.
Habt ihr während Karneval habt ihr aber nicht gespielt, oder?
Doch. Wir hatten nur den Donnerstag. Ich glaube, es ist Karneval.
Wirklich? Und da habe ich mich gefragt, Köln ist ja eigentlich nicht mehr Köln. Ja. Kommen Menschen überhaupt durch zu eurem Musical-Theater, während Karneval auf den Straßen passiert? Geht das?
Es war voll. Die Bude war voll. Ne? Also ich glaube, es gab so ein paar einzelne Plätze so wegen Karneval. Aber anscheinend schon.
Ja, und dann habe ich mich gefragt, ob das alleine von der Stimme her geht. Denn wer bei Karneval auf der Straße oder auf einem Wagen ist, der muss ja richtig Gas geben, stimmlich. Und ihr Sänger 8-mal die Woche auf der Bühne müsst ja mehr oder weniger schon auch ganz viel. Ne? Also davon hängt ja alles ab. Das ist ja nicht zu verachten. Aber deine Stimmbänder sind aus Stahl, oder?
Na, also ich muss sagen, ich spiele ja schon mal nur 6-mal die Woche. Ne? Die anderen zwei Vorstellungen übernehmen die Walk-ins und die Alternates, die großartig sind. Und die 6 Shows die Woche kann ich mich eigentlich auf meine Stimmbänder verlassen. Hier ist Holz, sehr gut.
Ja, viel Holz.
Komischerweise, obwohl die Show stimmlich wahnsinnig anstrengend ist, hat mich meine Stimme tatsächlich noch nie im Stich gelassen. Alles andere in meinem Körper, aber die Stimme war eigentlich immer da.
Ja, okay, da hättest du auch auf dem Wagen können und auch ein bisschen.
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil wann war das? Bevor die Produktion losging, waren wir auf dem CSD. Danach hatte ich 3 Tage Tinnitus. Also, da war ich noch bei We Rock You auf Tour. Also, ich glaube, ich hätte, und das war nicht so cool. Also, ich glaube, das hätte ich nicht gepackt. Also, tagsüber grölen und dann abends. Ich bin schon tagsüber sehr, sehr ruhig, wenn ich abends spielen muss.
Klopferzolz hast du gerade. Welches Ritual hast du, bevor du auf die Bühne gehst?
Ich trinke einfach sehr viel Tee und ich wärme mich immer mit dem gleichen Warm-up auf.
Aber das machen ja alle zusammen, oder? Das ganze Team auf der Bühne?
Das ganze
oder?
Team zusammen, aber vorher schon in der Garderobe mache ich ein eigenes für mich. Also ich komme quasi schon eingesungen zum Warm-up.
Was ist deine Lieblingsübung zum Aufwärmen?
Lip-Trills, einfach nur ist generell auch für Sprecher ist das super, ne? Auch immer so das Gesicht zu verziehen. Ich merke schon, wenn mein Gesicht locker ist, jetzt sieht da keiner natürlich, ne? Aber ich verziehe gerade so das Gesicht.
Ja.
Kiefer immer schön locker. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert der Rest auch.
Ja. So. Als du die Nachricht bekommen hast, du hast diese Rolle beim Moulin Rouge.
Ja.
Wo warst du da?
Ich habe fast einen Unfall gebaut im Auto.
Auf der Straße?
Ja, weil ich habe meinen Führerschein erst so kurz. Also jetzt seit 2 Jahren, also derzeit glaube ich erst 2 Monate.
Ja.
Und dann habe ich fast einen Unfall gebaut.
Sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Sagst du jetzt, dass du während des Autofahrens ans Telefon gegangen bist?
Ich habe eine Freisprechanlage.
Richtige Antwort, sehr gut. Okay.
Und zum Glück war mein Mann neben mir und hat ins Lenkrad mir gegriffen, weil ich es kurzzeitig losgelassen habe, weil ich mir ins Herz gefasst habe, weil ich es nicht glauben konnte.
Wer hat angerufen?
Der Christian Waber. Der hat gesagt,
was ist Ricardo,
der ist unser Company Manager Assistant.
Okay.
Und der war so, ja Ricardo, du bist unser Christian. Und weil 2 Wochen davor habe ich schon einen Anruf bekommen, sagt, ja Ricardo zu 95%. Und ich habe gesagt, okay, das kenne ich alles schon. Mit Amerikanern, ich freue mich nicht. Ich warte, bis die sagen yes. Und dann habe ich 2 Wochen, ich so, und sie haben mir noch das Satin gesucht. Und so, vielleicht passe ich nicht zu der und so. Und dann kam der Anruf im Auto und dann habe ich geweint. Und ich stand dann rechts am Seitenstreifen und die Leute haben gehupt. Und ich habe geweint und ich habe gelacht, es war schön.
Also irgendwann tauchte die im Verkehrsfunk auf.
Irgendwann kam der ADAC, hat mich abgeschleppt. Nein, aber es war eine schöne Erfahrung.
Ja, die Show Moulin Rouge an sich ist natürlich eine mit ganz vielen Emotionen auch. Du bist der Christian, der amerikanische Schriftsteller, Songwriter, der in Paris in der Bohème zu Hause ist, kurz sich in die Kurtisane, ich liebe dieses Wort,
tolles Wort,
eine Kurtisane. Mhm. Kurze Verständnis, was hat eine Kurtisane, die dort die Hauptattraktion im Moulin Rouge ist?
Abzieht, was, hat sagen.
Alle, was hat die alles gemacht, die Kurtisane? Also reden wir auch von körperlichen Diensten oder sind die nur aufgetreten?
Nein, so eine Kurtisane, ich würde sagen, das ist eine Edelhure.
Ja, schon. Ne?
Also die muss man einfach.
Aber eine sehr begabte, ich meine, die ist ja vor allem auch Sängerin und.
Ich glaube, so eine Kurtisane durfte sich bestimmt auch zu einem gewissen Maß aussuchen, mit wem sie Verkehr hatte oder ob. Und wenn, dann glaube ich auch, wie viel Geld da springen musste. Also weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ne?
Okay.
Aber ich glaube, wenn ich damals eine Hure zu dieser Zeit gewesen wäre, dann wäre ich am liebsten auch eine Kurtisane gewesen mit so einem Elefanten.
Stimmt, die also, hat ihr kleines, ihre Garderobe, ihr Aufenthaltsraum ist eben in diesem großen Elefantenkopf und so.
Klasse.
Das ist Satin. Also.
Satin.
Ja, das, die Love Story, das ist eure, auch wenn es erstmal mit einer Verwechslung beginnt. Auf jeden Fall, es gibt diese emotionalen Momente, es gibt die Szene, in der du realisierst, können wir ja schon verraten, ich meine, der Film ist draußen, richtig, dass Satin stirbt, nachdem du sie eigentlich gerade wieder für dich gewonnen hattest. Das ist natürlich so eine der berührendsten Szenen. Wie erlebst du diese Szene?
Furchtbar.
Auf die man sich ja so.
Widerlich. Jeden Abend zum Kotzen. Jeden Abend möchte ich sterben und es ist ganz schlimm.
So schlimm?
Ja, also wenn die Satin, er erlebt es ja in dem Moment. Also alle können ihm dabei zugucken, wie er versteht, die Liebe seines Lebens, die er gerade erst zurückbekommen hat, nachdem er sich umbringen wollte, stirbt in dem Moment. Das sind zwei Momente. Ja. Es ist, wenn sie sagt, Christian, ich glaube, wir müssen Abschied nehmen. Und er sagt, Abschied? Und guckt sich erstmal um, so, seid ihr blöd? Also geht gleich der Vorhang runter? Also was, Abschied?
Genau.
Und er holt das ja nur aus dem Gesicht von dem Siedler und dem Santiago. Und ich muss sagen, der Gavin und der Vinny Gomez, wie die mich da angucken, mit dem, die nur, das ist es, das jagt mir jedes Mal eine Gänsehaut. Ich muss gar nichts mehr spielen. Und dann, mein Text ist dann nur nein, aber da bricht mir schon die Stimme. Und wenn sie dann sagt, ich hätte es dir sagen sollen, ist das der zweite Mal die Bestätigung, ich sterbe. Und dann realisierst du das und dann versuchst du aber als Christian natürlich, okay, sie stirbt jetzt. Ich will nicht, dass sie einen heulenden Typ hier sieht, der sich wahrscheinlich danach umbringt, sondern dass alles schön ist in diesem Moment. Und ich versuche nur in dem Moment bei ihr zu sein und ihr zu, alles ist gut. Und nein, du hast mir nicht wehgetan. So, also es ist. Als Schauspieler, weil ich weiß noch, das war auch ein Text für das Casting damals.
Oh.
Also wahnsinnig verrückt. Und das musste ich mit mir selbst spielen. Ne, ich habe erst die Liebesszenen gespielt, Balkon etc. etc. Und dann kommt, ja, Ricardo, let's do Scene 3. Und Scene 3 ist Satin und Heulen. Ne?
Also, warum ist das Scene 3? Das klingt das, noch so also, wie am Anfang des Stücks.
Für die Audition, Scene 1, 2, 3,
genau. Ach
so,
ich verstehe, das war nicht die Scene aus dem Stück selbst.
Und dann bist du plötzlich, tust du so, als hast du jemanden im Arm und musst deine Emotionen freien Lauf. Das war schwierig in so einer Audition-Situation.
Du schaffst aber jeden Abend da zu deiner Zufriedenheit auch reinzukommen?
Ja, tatsächlich.
Alleine durch die Musik und durch das Drumherum?
Es hilft
oder
alles.
Was musst du tun an Technischem, um diesen Punkt zu erreichen?
Ich hatte eine Phase letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, da hatten wir das schon wirklich eine Weile gespielt. Und Sophie und ich waren so gut eingespielt, dass da eine Routine reinkam. Und dann ist es manchmal schwierig, einen emotionalen Zugang zu finden.
Mhm.
Und dann habe ich mir so Eukalyptus, ich habe nichts, keine Emotion mehr gespürt. Ja. Und dann habe ich einen Eukalyptustropfen vor der Szene unter meine Augen gemacht, damit meine Augen wässrig werden.
Ja.
Damit mein Körper nur versteht, die Augen sind nass, irgendwas ist traurig. Und dann habe ich nur, ich habe die Trauer aus meinem eigenen Mitleid genommen für meine nassen Augen. Und dann kamen auch die Emotionen komischerweise zurück.
Ja.
Und dann brauchte ich so nach ein paar Shows auch diese Eukalyptustropfen nicht mehr. Und die Emotion kommt wieder natürlich. Also rein ist jetzt natürlich furchtbar für das Publikum, die jetzt denken, oh, dann hat der stark nach Eukalyptus gerochen, als wir da drin waren. Aber manchmal ist es nun mal so, ne? Also ich möchte dann auch, ich fand es auch okay, wenn manchmal nicht die Tränen liefen.
Mhm.
Also das war jetzt auch nie eine Regieanweisung vom Alex Timmers, der sagte, da müssen Tränen laufen.
Ah, interessant, okay.
Es war so eher so mein eigener Ansporn, dass ich so investiert bin. Und weil ich wusste, für mich funktionierte die Szene nur so, dass mit so viel Emotion. Ich wollte nicht mit weniger reingehen. Aber wenn es nicht kam, wollte ich auch nicht den Körper dazu pushen.
Ja. Sehr schön ist ja auch die allererste Szene mit Satin. wo du dich vorstellst. Wie lautet dein Text da nochmal? Also, als Mann, der aus Ohio kommt. Das ist ganz schnell.
Das ist so eine schnelle.
Die du heißt Rat das runter.
Ja, du meinst das Ganze. Manche denken, ich komme aus Cleveland, aber ich bin ganz sicher aus Lima. Wissen Sie, hier praktisch um die Ecke von Indiana, direkt über Kentucky, ein Stück unter Toledo. Warum kann ich Sie aufhören zu reden? Genau, den Teil, ne? Wo er sich so verhaspelt, weil sie ihn so aus der Form bringen mit, Harold. Und er so, Harold, natürlich, okidoki. Ja. Also, das ist eine sehr süße Szene. Die haben wir tatsächlich am meisten geprobt.
Die ist trocken, ne? Da läuft keine Musik unten drunter, oder?
So ganz plinge-plinge
okay.
Klavier.
Denn wenn's, aber da ist der Klavierspieler natürlich jederzeit gepolt, dass er irgendwie improvisieren kann. Ja. Aber wenn es so auf Takt wäre, dann muss es natürlich einfach wirklich klappen. Dann kannst du dich nochmal ansetzen. Ja. Aber gestern Abend, war, glaube ich, sehr rund.
Ja, gestern lief gut.
Ich habe mich gefragt, gerade Lima, ich habe den Namen noch nie gehört. Und ich fand es interessant, dass wer auch immer das geschrieben hat, dann Lima gewählt hat. Ich habe noch den Namen Lima noch nie gehört.
Lima, ich glaube, sagen wir nicht sogar Lima in Deutschland?
Lima?
Lima, Ohio.
Ah, Lima, Ohio, aber auch noch nie gehört.
Nee, es ist tatsächlich auch so ein Kaff. Ne?
Und es klingt doch gar nicht amerikanisch.
Nee, Lima, Ohio. Die meisten Leute lachen auch, ich glaube, weil die denken, ich habe es erfunden in dem Moment. Ich glaube, deswegen echt, ist stimmt, es ein Lacher, wenn überhaupt, weil ich meine Lima und dann manchmal kommt so ein bisschen blöd raus und dann muss ich noch, ich habe so eine goofy Lache und wenn die noch nachschießt, dann ist es sowieso vorbei und dann verhaspel ich mich ganz schnell. Aber wir haben es tatsächlich auch mal anders probiert in den Proben. Ich glaube, wir haben es mal mit Deutsch und so, dann hätte man ja Christian komplett mit einem Akzent spielen müssen.
Ja.
Und das wäre ja, also wäre lächerlich gewesen.
Ja, ja, klar.
So, wenn du plötzlich mit Ruhrpott oder so kommst, das wäre nix.
Auf welchen Moment freust du dich am meisten? Es ist sicherlich nicht der allerletzte, auch wenn der emotional irgendwie so ein Höhepunkt ist, aber offensichtlich auch ziemlich anstrengend. Aber auf welchen Moment freust du dich richtig?
Das ist komisch, weil eigentlich diese Endrutsche, das beginnt Chandelier, eigentlich wo das schlimmste Drama losgeht. Weil ich sagen muss, Drama fällt mir als Darsteller am leichtesten. Ich hasse es auch, weil es mir so leicht fällt, weil am liebsten würde ich nur Comedy machen.
Ja, also, okay, aber das merkt man auf der Bühne auch. Dass du
ich mich so im Drama bade.
Das nicht. Aber dass du da unglaublich viel Comedy reinbringst, ohne es aber zu übertreiben. Ist so eine ganz nebensächliche Comedy, fast schon so Understatement-Comedy. Und das war auch sehr Anglo-American. Das andere meinte ich nicht, dass man das nicht sieht. Aber bei Tragedy, Tragödie,
ja.
da wird's Arbeit ein bisschen.
Ja, also, es ist natürlich Arbeit. Erstens die Musik, also das ist ja Roxanne darf ich da singen und Crazy Rolling. Und dann darf ich auch diese rougheren Rock-Sounds rauslassen. Und das ist irgendwie so befreiend, nachdem man die ganze Zeit so lieb ist und so romantisch und spielerisch, dass man da plötzlich so mit Eiern auf der Bühne steht und sagt, so, jetzt reicht's, die hole ich mir zurück und die gehört mir. Das liebe ich genauso wie all die leichten Momente, wie zum Beispiel, wenn er zum ersten Mal an den Elefanten geht. Also diese ganze Verwechslungssache, die finde ich so lustig und gut geschrieben. Mhm. Ich habe tatsächlich, ich glaube, ich muss eher sagen, ich habe in der Show keine Momente, die ich nicht mag. Mhm. Also das hatte ich wirklich noch nie. Und selbst die ich nicht so aufregend finde, gehen so schnell vorbei, dass sie...
Dieser Job mit 6-mal die Woche für dich, du hast es ja auch angedeutet, das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Also alleine das zu proben, das ist natürlich schon krass. Ja. Diese Wochen und Wochen und Wochen, bis diese fast 3-Stunden-Show dann komplett fertig ist. Ja. Allein das ist ja schon anstrengend. Und dann wird aber gespielt, 6-mal die Woche, tagsüber. Was machst du? Denn der Tag, klar, du schläfst aus, schätze ich mal, bis 10, 11. Ja. Und dann ist der Tag ruckzuck vorbei und dann geht's direkt wieder ins Theater.
Ja.
Theoretisch hast du ein paar Stunden zur Verfügung, um die zu nutzen, freizeitmäßig. Aber ich gehe davon aus, es fällt einem wahnsinnig schwer, oder? Wie sieht dein Tag aus? Was machst du alles noch nebenher,
tagsüber? Du bringst es gerade toll auf den Punkt. Ich mache tatsächlich gar nichts.
Nee, ne?
Nein, ich nehme es mir jedes Mal vor und jetzt gerade eben wurde ich medikamentös neu eingestellt und so und dann hatte ich dadurch ein Fieber bekommen und seitdem liege ich auch wirklich den ganzen Tag im Bett, bis ich zur Show gehen muss, dann den Weg zum Theater nutze ich dafür, um meinen Kreislauf hochzukriegen so und sprinte so ein bisschen, komme dann schon so total verschwitzt im Theater an und dann bin ich eigentlich schon fertig und dann beginnt die Show und ich denke so, oh Gott, tatsächlich habe ich tagsüber keine Energie für was anderes. Manchmal fahre ich in die Therme.
Ja.
Ich hatte am Anfang auch noch trainiert, aber ich kann nicht. Ja. Ich bewundere unsere Tänzer, die tagsüber echt noch, aber ich glaube, das ist nicht nur, ich glaube, das ist eine andere Mentalität. Als ich damals noch mehr getanzt habe in Produktion, habe ich auch noch Workouts gemacht, weil da ging's, weil du den Körper brauchst. Du musst fit sein. So, und hier, ja, ich brauche meinen Körper auch, aber anders. So, ich brauche vor allem meine Stimme. Und die, also wenn ich nicht mindestens 10 Stunden geschlafen habe, habe ich Probleme, Christian zu singen.
Okay, 10 Stunden, das ist richtig viel.
Das ist viel, ja.
Das heißt, du gehst abends um 1 wahrscheinlich ins Bett erst oder früher manchmal?
Ja, es kommt drauf an. Also ja, immer so zwischen 12 und 1. Also, okay. Dann bin ich da, weil meistens habe ich dann noch Hunger danach, weil vor der Vorstellung essen geht bei mir auch nicht. Mit so einem vollen Magen, das kommt dann alles hoch. Und dann, ja, nach der Vorstellung esse ich dann was Leichtes und dann...
Okay. Schlafen. 10 Stunden Schlaf, das klingt für mich richtig viel. Das heißt, deine Zukunft sieht natürlich düster aus, wenn erstmal die präsenile Bettflucht einsetzt.
Absolut.
Und du nur noch 6 Stunden schaffst.
Also, das beginnt ja jetzt schon.
Weißt du?
Ja, ich weiß es nicht. Also es ist ein Hamsterleben, absolut.
Ganz ehrlich. Das klingt jetzt nicht sehr begehrenswert.
Nee, ich habe es jetzt, also wenn ich auch das unterrichte und so, wenn so Liedinterpretationen unterrichte ich hin und wieder. Mhm. Und wenn dann sagen, oh, ich will ein Darsteller, wenn ich das überlegst dir gut. Ja. Das ist, ja, ihr seht alles nach außen und ihr seht diese ganzen Fernsehauftritte und ihr seht das und eine Castaufnahme. Das ist aber ja nicht alles. Es ist ja nicht nur dieses, oh, oder irgendwie, weiß ich, letztens ein Bild aus der Wing gepostet und dann so, oh mein Gott, wie das aussieht, dieses Backstage-Erlebnis und das muss so toll sein und dann Dresse an dir. Ich dann so, das macht wahnsinnig viel Spaß, wenn du in 15 Sekunden umzucast und du hast 3 Leute, die an dir rumziehen. Hin und wieder ziehen sie die Unterhose mit runter, während die Techniker dich angucken. Ja. Das ist ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Aber ich habe gesagt, das ist es eben nicht nur, weil du musst versuchen, einen Hund zu haben, das ist schon meine größte Herausforderung. Ja. Dass der halt dann auch noch, der hat Erwartungen an mich, was aber gut ist, sonst würde ich tagsüber gar nicht rausgehen. Ah, okay. So habe ich wenigstens meinen Spaziergang am Tag, weil der Hund es so möchte und das ist ein anderes Lebewesen. So, da muss ich meinen Egoismus beiseite schieben, sagen so, das geht jetzt um Gizmo, der braucht seinen Ausgleich. Okay. So wie für mich die Show, braucht er seinen Spaziergang und das ist gut. Da ist Gizmo sehr gut für mich.
Okay, der hält dich auch ein bisschen fit und ein bisschen am Leben. Was ist mit deinem Partner? Bist du verheiratet?
Nee, verlobt.
Ihr seid verlobt.
Ja.
Wo ist er?
Er war hier Abendspielleitung auch. Der ist jetzt wieder zurück in unserer Heimat in Norderstedt.
Ja.
Da ist unser Zuhause. Ja. Genau, und der chillt gerade sein Leben.
Ey, schon wieder Fernbeziehung.
Ja.
Wie oft bist du umgezogen im Leben?
Das war mein 32. Mal.
32. Mal. Okay, ja. Wie viele Fernbeziehungen hast du schon zerschreddert mit deinem Lebensstil?
Alle. Ja, aber bestimmt 2 auf jeden Fall. Ja, 2 ganz sicher. Also 2 langjährige Beziehungen gingen durch die Fernbeziehung in die Brüche, ja.
Wobei man ja weiß, wenn du dich mit einem Musical-Sänger, er ist ja auch so eine Art Söldner, einlässt, dann weißt du,
was dich erwartet.
Dann bleibt es ja nicht aus. Ne? Aber diesmal wird alles anders, oder?
Na, ich habe jetzt auch für mich einfach die Entscheidung getroffen, dass ich, ich werde ja Moulin Rouge verlassen zum Ende meines Vertrages, Ende März, also zum 1. April beginnt dann das neue Ensemble, ich glaube 4. April, habe ich mich entschieden, Moulin Rouge zu verlassen. Hm. Einfach, weil die Show verlangt sehr, sehr viel. Und ich war sehr viel krank, mein Körper hat sehr viel eingefordert. Ja. Und ich habe jetzt gemerkt, okay, ich sollte vielleicht auf meinen Körper hören und mir jetzt eine kleine Pause gönnen und mal vielleicht, keine Ahnung, Reha oder ein bisschen nach mir gucken. Und dann gehe ich auch nach Hause und habe auch beschlossen, in Zukunft keine Jobs mehr anzunehmen, die zu weit weg oder zu lange von zu Hause entfernt sind.
Hamburg ist eine Musicalstadt. Was bietet sich da gerade an?
Nie gibt mir Hamburg einen Job. Wirklich. Also ich mache jedes Mal für jede Audition, also jede Audition in Hamburg. Ich kriege in Hamburg einfach keine Jobs. Ich kriege immer die in Timbuktu. Also ich nie in Hamburg. Und ich bin ja trotzdem dankbar für die anderen Jobs, aber ich denke so, auch bitte, liebes Universum, wie schön wäre das, meinen Jahresvertrag zu Hause zu haben.
Ja.
So einfach in meinem Bett zu schlafen. Ja, kommt vielleicht noch. Ich hab's manifestiert, aber mal sehen.
Okay, das heißt, jetzt ist erstmal Pause auf jeden Fall und dann bist du endlich mal wieder zu Hause. Ein Leben, das du gar nicht kennst.
Zumindest mal für 2 Monate. So, und dann bin ich aber nur einen Monat bin ich dann in Wien. Und da freue ich mich auch drauf.
Und Reha wird an der Nordsee gemacht, ne?
Reha wird an der Nordsee gemacht. Ja. Oder auch, keine Ahnung. Ja.
Dein Körper hat wahnsinnig gelitten. Also du hast es jetzt auch mehrfach schon angesprochen. Du bist gerade medikamentös eingestellt worden. Und du hast tatsächlich diagnostiziert bekommen vor, ich weiß nicht, knapp über 2 Jahren war das, Fieber. Fibromyalgie.
Ja, das
ist ein furchtbares Wort, das kann man nicht mal lesen, wenn es da steht. Das ist eine Schmerzkrankheit. Das sind richtig dolle Schmerzen. Wann hat sich das zum allerersten Mal gezeigt?
Tatsächlich, als ich auf Tour war, plötzlich fingen meine Arme an zu brennen. Und ich habe dann Kollegen gefragt, ist das irgendwie, habt ihr das auch? Weil ich habe dann gedacht, wir hatten eh so Physio. Und dann habe ich gesagt, mir brennen die Arme so. Ja, brennen, das findest du bestimmt falsch, es ist wahrscheinlich muskulär, die Muskel was verengt oder so, weil wir hatten ja sehr viel Headbanging gemacht in We Rock You. Ich meine, das war von den Halswirbeln. Und dann wurde ich dann immer im Nacken massiert und dann war ich schon so weich geklopft und meine Arme haben immer noch gebrannt. Und dann bin ich mal zum Neurologen und der war so, nee, Gehirnströme gemessen, alles. Der ist so, alles gut. Mhm. Bis ich dann endlich irgendwann einen Termin bei meinem Rheumatologen bekommen habe. Auf einer Tour war das ja auch nicht so leicht. Mhm. Wir sind ja jede Woche woanders hin. Also musste ich das irgendwie 2 Monate voraus planen. Dann bin ich in der Stadt und dann habe ich da einen Termin. Und der meinte dann so, das ist Fibromyalgie. Also das ergibt eine Reihe an Symptomen. Es müssen so mindestens 19 sein, damit man sagen kann, das ist Fibromyalgie. Und es ist noch, also jetzt immer mehr kommt es, das auch mir schreiben, seitdem ich auch da mit dem Kölner Treff war, haben mir sehr viele Leute geschrieben, dass sie darunter auch leiden. Seitdem habe ich sehr viel Input bekommen mit chinesischer Heilmedizin und so, was sehr gut ist, und Akupunktur.
Es hat was gebracht schon.
Ja, ja.
Okay, gut.
Trotzdem passieren, ja, also bei mir kommt auch noch oft dazu, dass auch meine Organe sich regelmäßig entzünden. Also das ist... Das allerletzte. Das wünscht man echt niemandem, weil als ich diese Diagnose bekomme, war ich so, oh gut, das Ding hat jetzt einen Namen und jetzt kann ich das behandeln. Dann meinte er so, das kann man nicht behandeln. Ich sage, das ist jetzt nicht dein Ernst.
Und Stress ist Gift.
Total. Stress, sagte, das macht alles schlimmer. Und natürlich auf Tour, jede Woche ein neues Hotel und so und dann immer eine Show, andere Venue und Fernbeziehung. Das hat natürlich alles nicht so geholfen.
Wie ist es jetzt gerade, in diesem Augenblick?
Jetzt in diesem Augenblick geht es mir sehr gut. Ich habe
Liegt es an mir?
Ja, du bist sehr heilend.
Bin ich balsam?
Ich habe den ganzen Tag nur kalte Schweißausbrüche. Das ist zum Beispiel heute so mein Ding, womit ich anscheinend klarkommen muss heute. Warum auch immer. Also das habe ich jetzt aber schon seit 4 Tagen ungefähr.
Liegt es an mir?
Das wird auch wahrscheinlich, weil ich wusste, wir treffen uns. Seitdem kriege ich kalte Schweißausbrüche. Nee, es ist immer irgendwas Neues und so. Und manchmal, dann mache ich den Mund auf und sage meinen Mitmenschen, wie es mir geht. Und manchmal, wie so ein Arm brennen oder wenn das Gesicht brennt, das behalte ich für mich, weil das kenne ich schon so gut. Aber ja, man lernt echt damit umzugehen, auch wenn es nervig ist.
Wir reden aber im Prinzip mehr oder weniger von täglichen Schmerzen.
Auch gestern Abend, als du die Show geguckt hast, ich dachte, ich werde in Roxanne ohnmächtig. Ich war mir sicher, ich werde ohnmächtig. Ich hatte plötzlich, also meine Brust fing an zu brennen, meine Arme haben gebrannt, überall kalter, mein Hemd war nass. Und ich dachte, mir gehen jetzt die Lichter aus, aber die gingen nicht aus. Und das ist immer so. Immer wenn ich denke, ich werde ohnmächtig, ist es noch nie passiert. Und das muss ich einfach wissen. Das ist jetzt nur gerade eine Momentaufnahme meines Körpers, wo der rebelliert, weil ich mehr arbeite, weil das kommt vor allem mit Anstrengung körperlicher.
Ja, klar.
Deswegen gehe ich auch nicht mehr trainieren.
Aber mittlerweile weißt du, dass es vorübergehend ist und du weißt, dass du diese Szene überlebst und nicht ohnmächtig wirst.
Also weil früher eben habe ich mich sofort einweisen lassen, weil ich dachte, ich sterbe gleich.
Ja.
Es waren dann es wurden dann aus Angst wurde eine schlimme Panik und dann sofort immer Ambulanz. Bis sie jedes Mal gesagt haben, sie sind gesund.
Also bei deinem Arbeitspensum aber, und es ist wirklich, es ist ja ein körperlich, seelisch richtig anstrengender Job, bei dem man ja auch nicht kurz mal so 50% nur geben kann. Mhm. Es gibt ja nur 100% vollen Einsatz. Hat nicht da einer deiner Ärzte irgendwann gesagt, setzen Sie bitte für 6 bis 12 Monate aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut tut, einfach mit diesen Schmerzen ständig diese Hochleistung zu bringen.
Es war erstmal sehr schwierig, Ärzte zu finden, die das überhaupt ernst genommen haben. Wenn halt sogar in deinem Freundeskreis oder von deinen Kollegen, wenn selbst die einem irgendwann nicht mehr glauben und sagen, Fibromyalgie, was ist das? Also, weil es einfach zu wenig Erfahrung darüber gibt. Und keiner, ich sage auch mal zu meinem Partner, ich wünschte, du könntest für 5 Sekunden in meinen Körper springen, um nur zu wissen, ob ich eine Pussy bin. Ob ich so ein Weichei bin, dass ob ich einfach, ja, bin ich, ne, ja, nehme ich das alles zu ernst. Und er sagte, ich glaube nicht, weil wenn mir die Bänder reißen und so, dann habe ich nicht mal geheult und so. Ich habe mir den Arm gebrochen und ich habe gelacht. Also ich glaube, ich habe eine sehr hohe Schmerztoleranz.
Okay.
Und erst wenn es dann wirklich schlimm wird, also wenn ich dann morgens merke, mein Rücken ist so steif und ich meine, ich konnte mich nicht, ich lag auf dem Boden in einem Hotel während der Tour. Ich konnte mich nicht bewegen. Und die haben mich hochgenommen mit vier Leuten. Ich habe geschrien, weil ich dachte, mein Rücken bricht gleich durch. Und ich hatte nichts. Das waren einfach, die Muskulatur drumherum hat sich komplett verhärtet und hat mir keine Chance gegeben, irgendeine Art von Beweglichkeit im Rücken zu haben. Und das kann man niemandem erklären. Und ich weiß mittlerweile, ne, ich weiß, es gibt Kollegen, die sagen, pff, das ist erfunden. Ich war sehr viel weg letztes Jahr. Und das ist in diesem Job, wo ja ein ständiges Austauschen herrscht, natürlich hart. Wo man auch gerade in der Position ist wie ich, so auf so ein kleines Podest gestellt wird, das ist unser Hauptdarsteller. Und mich von so vielen Darstellern hab beweisen müssen, um diese Rolle zu bekommen, und dann ist der nie da.
Nee, solange er funktioniert, ist alles super.
Natürlich, solange man funktioniert als Darsteller, dann versuchen sie an dich ranzukommen, aber es geht nicht, weil du machst deinen Job und aber wenn man dann schwach wird, ist es schwer. Und wenn dann noch die Psyche damit reinkommt, dann ist das echt, das ist nicht leicht, das auszupegeln. Und auch allein deswegen habe ich gesagt, das war jetzt so schön, in so einer hohen Position zu sein. Ich durfte mit Helene Fischer singen. Ich durfte bei Wetten, dass singen. Sind mir so viele Träume in Erfüllung gegangen. Dann diese Show, mit dieser Musik, diese Rolle. Ich finde, das ist die schönste Rolle, die es gerade im deutschsprachigen Raum für einen Mann in meinem Alter gibt. Ich sagte, das habe ich jetzt gemacht. Das steht auf meinem Lebenslauf und die Erinnerung kann mir niemand nehmen. Ich habe gesagt, jetzt muss ich gehen, um zu heilen, um wieder zu gucken, wo stehe ich gerade im Leben? Was ist los? Hey Körper, wir können kurz mal chillen, bitte lass mich in Ruhe. So, und ich glaube, das ist gut, auch wenn es mir sehr schwer fällt.
Wie viel Angst hast du denn zwischendurch, dass es eventuell jetzt nicht mehr wieder wird, dass du die Rolle vielleicht auch nicht weiterspielen wirst? Dann kommt da der Nächste, der die Hauptrolle macht, dann bist du vielleicht nur noch der ab und zu mal. Wie viel Angst ist da auch bei dir? Ich meine, im Moment bist du der Star, du bist die Hauptrolle, du sitzt hier bei mir, aber man geht davon aus, ey, der hat ein Selbstbewusstsein, das wird laufen. Aber wo sind die Selbstzweifel?
Entschuldigung. Ja, das ist... Das ist ein sehr... Entschuldigung.
Man würde es ja nicht vermuten bei jemandem, der die Hauptrolle singt, der auch so viele tolle Rollen natürlich jetzt auf seiner Liste mittlerweile hat. Aber es ist echt...
Das ist eine Angst, die einen natürlich ständig begleitet.
Ja, klar.
Ich habe im Ensemble angefangen in diesem Job. Und ich wollte nie Rollen spielen. Mir war diese Aufgabe zu hoch. Ja. Ich war immer so dankbar, wenn ich meine Rolle gespielt habe und ich durfte zurück in die letzte Reihe, ohne Verantwortung und Spaß. Und als es dann anfing, dass Leute mir mehr, also Regisseure mir Rollen gegeben haben, habe ich gemerkt, wie einsam man ist. Man hatte plötzlich nur noch mit deinem Spielpartner irgendwie so Kontakt und wenn man den nicht mochte oder sie, dann war man einfach sehr alleine. Das ging dann so weiter und dann war ich ja lange an einem Landestheater, wo wir 5 bis 7 Produktionen im Jahr gespielt haben. Und da habe ich eine Rolle nach der anderen bekommen. Und da ging es mir nur darum zu beweisen, ich bin ein guter Arbeiter, ich spiele auch mit Lungenentzündung, ich spiele mit einer Lebensmittelvergiftung, no matter what, ich stehe da, ich stand mit Pampers auf der Bühne, die habe ich sogar vollgeschissen während der Vorstellung. Ich habe mich selbst erniedrigt, nur damit niemand sagen kann, also der hat es nicht verdient. So, und das war immer meine Einstellung und immer wenn mir was Schlechtes passiert ist, habe ich gedacht, ach komm, also in meinem Körper war ich so, ne? Und dann war Corona und dann war ich so, oh, das kam für mich zur perfekten Zeit.
Für ganz
für
viele.
Das haben Gesellschaft, so viele gesagt.
Für ganz viele, ja.
Ne, die haben gesagt, zum Glück kam Corona. Ja. Und dann habe ich habe auch richtig gemerkt, ich habe entschleunigt, aber dann ging es mit 200% zurück. Jesus Christ Superstar, Jesus in der Schweiz, an einem fetten Theater. Und ich meine Stimmbänder, die waren aus Lehm, da ging gar nichts mehr. Und dann so eine Partie singen. Und es ging nicht, natürlich nicht. Was habe ich von meinem Körper erwartet? Und dann habe ich gemerkt, Kollegen fangen an zu reden und so, und dann kamen die ersten Ängste, dann We Will Rock You, so eine fette Rockshow und dann weg von zu Hause, nachdem man 2 Jahre zu Hause gefangen war. Das war dann, und dann war man wieder in dieser Bubble, weil wir durften auch nicht raus wegen Corona und dann durfte mein Partner nicht sehen und dann ging das alles so langsam bergab mit meinem Körper.
Ja, und es gibt ja auch so viele, die wollen ja auch deinen Job. Also die Jobs im Musical-Bereich, die ganz großen, die sind ja rar gesät. Mittlerweile machen viele Stadttheater auch Musical, was toll ist. Mhm. Ne? Aber diese ganz großen Prime-Produktionen, die sind ja rar.
Eben als ich hörte, Moulin Rouge kommt, ich so, was habe ich da für eine Chance, bitte? Also ne, wirklich, wer bin ich denn? Ricardo Greco. Da waren ja alle aus diesem Business waren für diese Rolle da. Ich habe jeden gesehen bei diesen Auditions über die Monate. Ich dachte so, was, ja, welche Chance habe ich bitte? Ich bin schwul. Ich dachte so, das, also wenn das...
Ist das ein Hindernis?
Oh mein Gott.
Also, wirklich?
Jetzt weniger, aber vor ein paar Jahren war das...
Bin so. Okay, weil du halt keinen Schwulen spielst auf der Bühne, sondern natürlich die Liebe zu Satin, aber...
Das kann man dann quasi nicht vermarkten, ne? Das war schon, also ich bin mir, man weiß es nie, aber... Wie das damals Sachen besetzt wurden, hat man schon gesehen. Wer von denen ist eigentlich offen homosexuell? Ich meine, Uwe Kröger hat jahrelang geheim gehalten, dass er schwul ist. Das war einfach nicht die Zeit. Die Welt war nicht bereit dafür. Jetzt mit Diversität und so ist das alles ganz anders. Ja. Aber ich dachte auch trotzdem, bei so einer fetten Liebesgeschichte, ich dann so, natürlich, wenn da jemand offen geoutet ist, welche Chance habe ich? Und dass ich es letztendlich wurde, damit habe ich mir selbst schon so viel Druck gemacht. Dem konnte ich selbst von Anfang an gar nicht standhalten. Aber es hat lange geklappt, ne, für eine Zeit, bis es nicht mehr ging. Und dann wusste ich, Mist, kann ich überhaupt diesen Job noch machen? Oder bin ich einfach zu labil gerade?
Ja, und was ist dein aktueller Stand?
Ja.
Du kannst es machen.
Ich kann
es nicht machen. Ja, ich bin labil, sondern
nein,
ja,
genau.
Ich kann es machen. Und ich finde es wirklich ganz erstaunlich. Ich habe selten von jemandem gehört, der dann auf der Bühne steht und aber gegen so viele Widerstände hat ankämpfen müssen, um da seine Leistung auch wirklich zu bringen. Und es ist ja auch ein Traum. Also du lebst ja auch mit einer solchen Rolle einen Traum.
Ja.
Nicht nur der Druck, dass andere auch deinen Job wollen. Ja, das gehört ja einfach dazu. Man ist ja trotzdem gut befreundet. Und ich glaube, so kollegial ist es durchaus auch bei der großen Konkurrenz. Oder es ist ein Haifischbecken. Schweigen. Es ist beides.
Ich mache gar nichts. Ich lächle ins Universum und danke dem Universum für schöne Momente.
Das ist das Wichtige. Dazu kommt ja eine Rolle. Du hast es gerade schon angedeutet, dass auch die Rolle des Christian in Moulin Rouge, dass die etwas mit deiner Psyche macht.
Total.
Und zwar nicht, weil du es über 3 Tage in einem Film zum Beispiel spielst. Ich habe mal gehört von einem Schauspieler, der hat in 100 Mal irgendeine dramatische Tragödie gespielt und hatte dann aber auch wirklich das Problem, dass quasi, weil sein Gehirn nicht zwischen echt und falsch unterscheiden kann, quasi auch sich eine Depression angespielt hat, weil er immer und immer wieder in diesen Zustand geht. Und unser Gehirn weiß aber nicht, dass wir hier einen Job nur machen. Unser Gehirn denkt, das ist echt.
Absolut.
Wie ausgeprägt ist dieses Gefühl bei dir?
Sehr. Also als ich bis zu meinem Urlaub im Februar hatte ich durchgespielt, da war ich keinen Tag krank. Manchmal 8 Shows, manchmal 7. Dann war ich in Thailand und plötzlich, also mit meinem Mann, 2 Wochen. Und dann plötzlich die ersten 5 Tage hatte ich habe zu meinem Freund gesagt, ich kann nicht lächeln. Er hat gesagt, was ist los mit dir? Ich hatte wie eine Depression.
Ja.
Weil, und dann habe ich das erstmal dann jetzt, weil ich bin in Therapie und ich spreche viel mit meinem Therapeuten auch darüber, dass diese Show, dadurch, dass ich jedes Mal, manchmal am Wochenende doppelt, so geweint habe, weil die Liebe meines Lebens stirbt, hat mein Körper gedacht, ich bin in einer Depression. Und da ging es ja gar nicht darum, sind das Christians oder meine Emotionen, sondern das sind einfach Emotionen. Der Körper schiebt das in eine Schublade und nicht Christian und Ricardo. Nee, das ist eine Schublade und die heißt tiefste Trauer. Und die machen wir heute 2-mal auf und zu.
Ja.
Und das hatte ich damals schon während Ghost. Und da habe ich die Alarmglocken nicht so gesehen. Das ist ja eine ähnliche Geschichte, ne? Mit Liebe seines Lebens verlieren und kämpfen und Angst und Panik und es geht ums alles. Da saß ich auch irgendwann nach der Show, bin ich in die Küche und dann rief mich meine beste Freundin, die so, du wolltest mich nach der Show anrufen? Die dann so, ja, ich bin erst seit 10 Minuten zu Hause. Die so, es ist 2 Uhr morgens. Und dann habe ich gemerkt, dass ich wirklich da so 3 Stunden in meiner Küche auf die Heizung gestarrt habe. Und so, und da habe ich gedacht, okay, Hilfe. So, und dann habe ich gemerkt, oh, das geht dann doch sehr nah. Deswegen, ich bin manchmal böse, wenn ich Shows gucke und ich sehe, dass manche Darsteller emotional nicht so investiert sind. Dann denke ich mal so, wir haben hier alle Geld bezahlt. Ich manchmal nicht, ne, weil ich kriege das durch einen Kollegen. Aber ich denke so, hier sitzen ganz viele Leute, die zahlen hier Monatsmieten mit ihrer Familie. Komplett, also Wahnsinn. Und dann finde ich es frech, wenn manche Kollegen nicht alles geben, dann denkst du, dann melde ich lieber krank, geh nach Hause. Oder warum wurdest du dafür besetzt? Dann bin ich ganz böse und so. Und jetzt sind, vielleicht hören das jetzt Kollegen, sagen so, oh, ja, dafür war ich jetzt aber nicht ein Jahr krank und hab Depressionen. Ja, so, ja gut. Ne? Ich glaube, da muss man sich vielleicht entscheiden als Darsteller. Und ich habe mich immer, damals, als ich diesen Beruf gelernt habe, technisch, wurde mir auch gesagt, Ricardo, du musst dich entscheiden. Entweder du singst technisch perfekt oder du lässt Emotionen durch und es wird eventuell ein bisschen hässlich hier und da. Und ich gesagt, das möchte ich. Hier ein bisschen hässlich, aber volle Emotionen.
Würde jeder wählen, glaube ich, erstmal.
Und über die Jahre, finde ich, habe ich einen guten Pegel gefunden, die Technik mit einfließen lassen mit der Emotion. Aber das kostet natürlich wahnsinnig viel Arbeit von allem, das verlangt alles von dir als Darsteller. Und wenn du das nicht bereit bist zu geben, finde ich, hat man als Darsteller nichts in diesem Beruf zu verlieren. Ja. Weil die Ticketpreise sind zu hoch. Ohne Mist. Als dass man da so eine abgeranzte Liebesgeschichte hinsutscht mit einer schönen Stimme. Ja. Weil dann kannst du dir auch eine CD anhören. Und ich finde, also vielleicht mache ich mir gerade echt viele Feinde dadurch, aber das ist meine Einstellung dazu. Und ich sage das auch, wenn ich unterrichte. Wenn ihr nicht in meine Klasse kommt und bereit seid, eure Seele auszukotzen, dann geht bitte wieder raus, weil alles andere finde ich langweilig. Das interessiert niemanden. Ja. Dafür sind wir doch Darsteller. Oder? Ich weiß nicht.
Dass das Gehirn dann wirklich eine Menge zu verarbeiten hat, das habe ich mir gedacht, weil ich hatte auch mal Therapie und sagte nur zu mir, ja, ich bin so ein Idiot. Oder war die Therapeutin, sagte, sagen Sie das nicht. Ich sage, warum? Ja, Ihr Gehirn weiß das nicht, dass Sie das nicht so meinen. Ich sage, ja, aber ich mein's doch, ich weiß doch, dass ich mich nicht wirklich als Idiot bezeichne. Es ist doch nur so eine Art, das einfach so rauszulassen. Meint sie, das Gehirn kann nicht unterscheiden. Nee. Und da habe ich gedacht, das ist krass. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden. Ja. Und deswegen machen wir uns wirklich runter selber, obwohl ich es ja eigentlich nur so scherzhaft meinte.
Klar,
ne, ist ein kleiner Kern vielleicht. Aber es ist eher nur so ein Spruch. Ja, aber Ihr Gehirn kann nicht unterscheiden. Und da wurde mir zum ersten Mal das klar. Und dann hörte ich von diesem Theaterschauspieler, der irgendeine Tragödie war, das eben zum 100. Mal spielte und furchtbar darunter gelitten hat. Also es verändert einen. Jetzt ist es bei dir tatsächlich ähnlich. Wie geht man denn aber damit um? Also wie kannst du deinem Gehirn letztendlich verklickern, ich bin auf der Bühne? Gibt es eine Technik? Musst du schnell wieder runterkommen nach der Vorstellung? Oder was macht man denn da?
Ich habe das jetzt echt gelernt. Tatsächlich mache ich das jeden Abend. Ich singe das Pokémon-Lied oder das Gummibärchen-Lied, während ich die Bühne verlasse. Nachdem sie gestorben ist und ich mein letztes Lied gesungen habe, singe ich das Gummibärchen-Lied oder das Pokémon-Lied und ziehe dabei mein Kostüm aus. Meine Therapeutin hat gesagt, singe etwas, was dich glücklich macht, was dich irgendwie in der Kindheit, vor allem Kindheitserinnerung, die dich zu einem Wohlfühlort bringt. Und während du das Kostüm ausziehst, ziehst doch die Emotionen aus. Und so mache ich das. Thema letztes, und das ist ja das Gute. Ich muss auch tatsächlich dieses Kostüm ausziehen, wo sie stirbt, und muss ein anderes anziehen, um mich zu verbeugen. Mhm. Und jetzt wissen alle, ich singe Gummibärchen während denn. Manchmal ist es auch so, der Danone-Song oder Zott oder Bratwürstchen von Bratmaxe singe ich auch manchmal. Das sind einfach so Sachen, da habe ich immer viel drüber gelacht. Und das singe ich dann, während ich mich ausziehe. Und dann, das hilft tatsächlich.
Wie geht der Pokémon-Song?
Ich will der Allerbeste sein. Also Pokémon, dein Herz ist gut. Wir vertrauen auf unseren Mut. Pokémon, mein bester Freund. Komm, retten wir die Welt. So. Ja. Das ist super.
Aber das ist eigentlich total logisch, dass man gleich mit Glücksgefühlen gegenschießt,
total,
oder? Stimmt, liegt ja auf der Hand
im Prinzip. Mach es positiv, genau.
Also du hast auf jeden Fall eine unglaubliche Zeit, wenn du auch mit wirklich einigen Widerständen zu kämpfen hattest. Aber bald kriegt dein Körper Ruhe.
Ja.
Du spielst Moulin Rouge, die Hauptrolle des Christian, noch bis Ende März, Anfang April.
Richtig.
Da kann man dich also noch erleben.
Ja.
Beschreib ganz kurz das Erste, was ja auch dem Publikum auffällt. Und die sind manchmal übrigens abgefahren, oder? Die kommen manchmal in eigenen Klamotten.
Richtig,
Was lassen die sich alles einfallen? Also als was kommen die?
Also die Männer, manche Männer kommen so mit Smoking und Zylinder. Und die Damen sind dann manchmal echt als leichte Mädels verkleidet.
Als Kurtisane.
Als Kurtisanen. Als vielleicht nicht so leichte Mädels. Aber das finde ich spannend. Manchmal kommen sie in so 20er-Jahren-Kostüm. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber ist auch schön. Aber dann, was haben wir noch letztens gehabt? Ich weiß, aber gerade vorne diesen Can-Can-Tischen, das ist immer das spannendste Publikum, weil die sind meistens schon betrunken, bevor es losgeht. Und die denken dann mal, die haben so ein Recht darauf, irgendwie ihre Meinung. Die haben das Gefühl, die müssen.
Ach, wirklich?
Sind Director, ja.
Die also, das sind da. Die ersten zwei Reihen, ja, ja. Die sitzen an so richtigen Tischen, wie so Bartische. Genau, ganz nah. Also müssen auch mal relativ hoch gucken. Manchmal wird sogar im Rücken dann auch gespielt.
Ne? Also, wenn wir feuchte Aussprache haben, das kriegen die voll ab.
Okay. Ach, und die sind dann schon ganz
die
gut
sind sehr
zugelötet
involviert.
Manchmal.
Wir hatten dann auch schon, dass Satin gestorben ist vorne und als dann sie. Der 10 Zentimeter war der entfernt und dann hat er einfach Fußball geschaut auf seinem Handy.
Nein.
Das lief sogar. Ich habe noch gehört, und ich habe den angeschaut während der Szene. Ich konnte das ja nicht glauben. Und dann sind sie damit beschäftigt, sich so das Glitzer aus den Haaren zu holen, so wie so Äffchen, während du da vorne so eine Szene spielst. Oder die reden dann darüber, was für einen dicken Hintern der und der hat. So, das ist schon spannend. Denk mal so, Moment. Ja, so, sag mal, Leute.
Hast du jemals etwas gesagt?
Nee, ich gucke dann aber. Ich gucke dahin und spiele weiter, ja. Aber ich gucke dahin, damit die einfach wissen, ich sehe dich.
Du tötest mit Blicken.
Ich töte mit meinem Blick. Das finde ich auch immer spannend. Aber es gibt andere Kollegen, die da viel schneller auf die Barrikaden gehen. Deswegen muss ich okay. Weiß, ich musste nichts sagen und ich möchte einfach auch die Illusion der Geschichte bewahren. Aber manchmal bin ich fassungslos.
Aber das ist frech.
Sehr frech.
Das ist wirklich frech. Ja. Ich weiß noch, Stefanie Reinsberger, die Schauspielerin, war neulich im Theater und dann war neben ihr eine, die hat sich fürs Stück dann nicht mehr interessiert. Das gefiel ihr nicht und hat die ganze Zeit bestellt im Internet.
Oh Gott.
Und dann hat sie gesagt, ey, das stört ein bisschen. Könnten Sie das mal vielleicht weg? Ja, nee, aber das interessiert mich da nicht da vorne. Und du denkst manchmal, das ist so krass. Aber ich weiß es auch aus London, auch aus dem Theaterbusiness, dass die Theateretikette unglaublich nachgelassen hat. Die Leute nehmen sich unglaubliche Dinge heraus während einer Vorstellung.
Frech,
das ist schon. Bei Madonna war es ja so. Madonna war ja bei Hamilton, als das in New York ganz groß war.
Echt, ja.
Ne? Da lief es noch in dem etwas kleineren Theater. Und jeder Star hat natürlich dann bei Lin-Manuel Miranda angefragt, irgendwie kann ich kommen, kriege ich Karten. Und da war auch Madonna dabei. Und die hat dann die ganze Zeit auf dem Handy rumgedaddelt und die waren richtig angepisst. Und da durfte sie danach nicht zu ihm.
Nicht im Ernst.
Sie wollte durchlassen, wer meinte, Madonna, nein. Weil die waren richtig stinkig auf die. Ich gehe davon aus, die Geschichte stimmt, weil er sie auch so erzählt hat.
Ja.
Nee, er hat sogar getwittert damals.
Hat sogar getwittert. Mhm. Das finde ich gut.
Aber man wundert
respektlos.
Sich. Oder?
Nee, vor allem, ich denke auch so, diese Tickets sind teuer. Vor allem, wenn du dann den Can-Can tippst, dann denke ich so, meine Güte, wirklich, musst du Fußball gucken. Und der war alleine da, also nicht mal mit einer Frau, die ihn mitgeschleppt hat, so, ne? Also der hat sich selbst entschieden, da zu sitzen und guckt lieber Fußball. Vielleicht dachte er so, ein tolles Ambiente, um Fußball zu gucken. So mit so hübschen Mädels umgeben, ne?
Ja.
Ist gut.
Der Saal an sich ist ja auch schon Wahnsinn. Fast eine Art Hauptdarsteller.
Ja.
Erinnerst du dich noch an diesen allerersten Augenblick, als du zum allerersten Mal in dieses Theater gekommen bist? Und da ist ja jeder Zentimeter ist ja schon Bühne und Plüsch und Rot und
richtig,
Tücher und Ornamente und links die Mühle vom Moulin Rouge, die rote Mühle, rechts der blaue Elefant. Was war dein allererster Eindruck?
Mein erster Eindruck, den hatte ich ja in London bekommen.
Als du es da schon gesehen hast.
Genau.
Ist das Theater auch so groß in London?
Nein, es ist viel kleiner.
Okay? Habe ich nicht so, ich wusste nur, wo es ungefähr spielt und habe mir gedacht, das ist eigentlich ein total krass kleines Theater für diese Inszenierung.
Mhm. Und dann bin ich da rein und also meine Kinnlade ist wirklich, die ist gefallen, also so wie im Comic. Und ich habe sie nicht zubekommen und ich musste das erstmal alles aufsaugen. Und ich hab mich plötzlich so wahnsinnig sexy gefühlt. Ich weiß gar nicht warum, aber das lag an der Musik. Ich fühle mich selten sexy, aber da habe ich mich so sexy gefühlt. Und ich wurde angeschaut von den Leuten auf der Bühne und ich war plötzlich drin in diesem Ding. Und da wusste ich ja noch nicht, dass ich das hab. Da war ich so, oh, was ist das hier bitte? Ich pack mein Leben nicht. Und dann, also dann in Köln, das war gefühlt doppelt so groß alles. Das war bombastisch. Also ich weiß noch, auch meine ganzen Kollegen, wie wir da alle standen. Das war Wahnsinn, dass wir dachten, wir spielen hier.
Ja.
Das war cool.
Gibt es hier einen Tag im Jahr, an dem du mal nichts singst? Und wenn es nur unter der Dusche ist, gibt es das?
Oh, absolut.
Ja,
das ist leider, umso älter ich werde, desto weniger singe ich aus wirklicher Freude und Leidenschaft, weil ich dann jedes Mal denke, Mist, ich brauche diese Stimmbänder für später oder für morgen oder und wenn es dann Montag ist, dann ist doch wirklich Stimmruhe, ne, wo ich dann nicht singe.
Das ist wieso. Wobei vorhin klang das eigentlich recht entspannt. Vorhin hast du gesagt, meine Stimme hat mich noch nie im Stich gelassen. Also da habe ich ja gesagt, Stimmbänder aus Stahl. Dann hast du von Jesus Christ gesprochen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich eine ganz andere Anforderung an eine Stimme, die technisch dann vielleicht anderes erfordert und dann die Stimme eher mal strapaziert, oder?
Ja, absolut. Einfach, wobei, ich muss, Christian ist mit eigentlich so das Schwierigste, was ich je singen musste. Einfach von den verschiedenen Stilistiken her.
Ja, weil wir hören das so, von außen natürlich nicht so.
Ja, man muss durch so viele Genres springen.
Und das macht inwiefern einen Unterschied für dich vom Ansatz her, wie du singst? Zwischen was musst du zum Beispiel switchen? Also auch vom Technischen her.
Vom Technischen ist es am Anfang eher, wo bediene ich komplett das Musical- und Pop-Genre. Gerade den ganzen ersten Akt, da singe ich mich sehr leicht ein, dass meine Stimmbänder sehr, sehr geschmeidig, sehr fließend, dass ich kleine Phrasierungen leichter singen kann, weil die brauche ich im zweiten Akt nicht mehr. Mhm. Da ist alles sehr grounded. Da brauche ich wieder meine tiefen Töne. Ich brauche wirklich meinen vollen baritonalen Sound. Und dann muss ich mich zum Beispiel in der Pause, singe ich mich runter quasi. Dass mein Kehlkopf sich senkt, dass meine Stimme, weil sonst, wenn ich eingesungen bin, das hört man jetzt nicht, aber dann ist meine Stimme auch viel höher, wenn ich spreche. Mhm. Und das muss ich dann senken. Und dann für Roxanne, wo ich dann auch, das nennt sich Distortion, wenn es so ein bisschen so ein bisschen wie
Heavy
Metal Sound. Genau, aber dass es gesund ist und das benutze ich dann öfter als Stilistik. Und dann ganz am Ende kommt dann nochmal dieses ganz leichte, diese Reprise von Come What May. Und das mache ich tatsächlich, nachdem sie gestorben ist. Technisch. Das ist Westerwald.
Ist das so?
Ja,
Westerwald?
Ja, SCHCH.
Technisch,
ja. SCHCH, Problem.
Tisch.
Technisch.
Licht.
Ja, ja.
Wie man kann über Bundeskanzler werden.
Ja. Geschichte, sag ich auch mal. In der Geschichte.
Geschichte.
Und dann summe, dann einfach nur wirklich dann, entweder mache ich oder um die Stimmbänder wieder zu schließen, damit ich dieses ganz Leichte wieder singen kann. Ja. Also es ist Wahnsinn, was ich da technisch machen muss, weil bei We Rock You, das ist von Anfang, ne, I Want to Break Free, We Are the Champs, du haust einen nach dem anderen raus und das ist die gleiche Einstellung, ne? Da musst du nichts ändern. Und auch Jesus Christ, das ist, hau raus, aber das ist tricky.
We Will Rock You ist ja auch eigentlich kein klassischer Musical-Gesang, oder?
Nee, das ist
kann man sich damit auch seine Musical-Stimme ein bisschen
versauen?
Ja, versauen ist ein schöneres Wort als ruinieren. Kann
ja,
man.
Absolut, ja.
Aber du hast es natürlich nicht.
Nein,
weil du darauf geachtet hast, oder?
Ich bin schon sehr technisch, wenn ich singe. Ja, also ich tue mir selten weh. Nur wenn ich wirklich aufs Material singe, wenn ich zu müde bin oder eine Kehlkopfentzündung habe und da dann drauf singe, dann tue ich mir weh. Ja. Aber sonst rettet mich meine Technik immer.
Hast du eigentlich italienische Vater, Mutter?
Was? Ja, Sizilianer. Mein Papa ist Sizilianer.
Der Papa ist Sizilianer.
Ja, der Biagio.
Und wo kommt das Greco, was ja der Grieche
Greco,
heißt?
Ja.
Wo kommt das her eigentlich? Greco.
Also ehrlich, ich bin mir sicher, wir sind Teil einer Mafia oder so. Nur, dass ich die Kohle davon noch nicht gesehen habe, weil ich warte noch drauf. Also wir haben auf jeden Fall viele Pizzerien in Sizilien. Ah. Meine Familie wohnt so ziemlich nah, wo der Ätna ist, der Vulkan. Mhm. Da ist Bronte und da wohnen eigentlich meine ganzen Verwandten. So, und weil meine Mama ist, ich habe gerade erst herausgefunden, dass ich sogar noch Teil Russe bin. Also halb Pole, halb Russe und halb Sizilianer. Das ist alles sehr wild.
Ja. Vielleicht gibt es eine neue Inszenierung von Anastasia, dann bist du direkt dabei.
Zack. Ja, ich wäre eher lieber gern dieser Rasputin, ne? Aber den gibt es ja gar nicht im Musical. Schade.
Rasputin.
Ja, dieser, der im Film ja immer seine Körperteile verliert. Der Böse, so lustig. Sowas würde ich gern spielen. So ein Bösewicht, der aber so ein bisschen trottelig auch ist, ne? Aber der irgendwie mit so einer blöden Stimme spricht, der auch nicht schön singen muss. Sowas würde ich gerne spielen.
Ich meine, du hast ja wirklich eine tolle Liste an Produktionen, die du gemacht hast. Und dann geistern dann natürlich gewisse Musicals rum, die du einfach liebst. Ja. Wo dich wirklich die Hauptrolle interessieren würde. Welches Musical ist es?
Ich möchte sehr gerne Sally Bolton Cabaret spielen. Jetzt vielleicht, ich wirklich.
Liebe Regisseure,
Gender-Changing. Nee, gar nicht. Ich finde, es soll gar nichts besprochen werden, sondern ich bin Sally Bowles. Ich rasiere mir natürlich auch den Bart, also ich mache voll auf Drag, aber ich möchte gar nicht, dass das, ich werde alles in Originaltonart singen, ich mache alles, was man von einer Frau auch verlangen würde, ich möchte gerne Sally Bowles spielen. Ich finde die Rolle so spannend und die Musik finde ich geil und die Story und ich möchte das so gerne spielen, aber ich weiß nicht, ob die Regisseure dieser Welt bereit sind.
Okay, Herr Greco, welchen Song haben Sie denn mitgebracht bei
Maybe
Ihrer Bewerbung?
Mein Herr.
Bitte kurz einmal mein Herr.
Maybe this time. Ah, du wolltest mein Herr, jetzt weißt du schon gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das beginnt, aber egal, aber ich würde das sehr gerne spielen.
Wie lautet der Refrain?
Lieber Herr, wenn man lieber Herr, fine affair, but now it's over. Zack. Die Sophie Bernhardt hat das ja jahrelang gespielt.
Diesmal. Herr Greco, ja. Wir melden uns bei Ihnen.
Vielen Dank. Ich freue mich auf die Absage. Dankeschön.
Aber wie schön, dass wir zusammengekommen sind.
Das hat mich sehr gefreut, Christian.
Ganz großer Spaß. Dir noch eine ganz schöne Restzeit beim Moulin Rouge. Dankeschön. Dann einfach eine gute Erholung. Mal so grundlegend mal wieder Energie tanken. Yes. Und dann das nächste spannende Projekt, das hoffentlich in Hamburg ist.
Ich bete drum. Dankeschön, Universum.
Ich glaube, alle, die wir jetzt zugehört haben, wir schicken einfach die Wünsche ins Universum, dass du einen Job, ein Jahr lang natürlich, in Hamburg bekommst.
Danke, Universum. Danke euch allen.
Vielleicht als Schneemann bei die Eiskönigin.
Das
als
sehr
Olaf
schön.
Bei die Eiskönigin.
Da war ich im Finale, habe ich nicht bekommen.
Würdest du es machen,
ja, Olaf? Sofort. Oh, Sommer! Sehr gerne, ja. Aber gut.
Bis bald wieder.
Bis bald.
Talk mit Tees.